Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. In Bremen ist es immer ein bisschen so, dass ich mich an Faust erinnert fühle, wenn Mephisto vor der Tür steht und die Studierstube von Faust betreten möchte und klopft und Faust ruft herein und dann tritt Mephisto aber nicht ein, dann ruft er nochmal herein und dann sagt er, du musst es dreimal sagen. Herein denn. Und weil wir immer drei Reden in Bremen hören, das ist eine schöne Gewohnheit geworden und ich bewundere Karl Kau, der Alf Leila wa Leila so wunderbar ausgesprochen hat. Ich habe mich nicht getraut, ganz am Ende des Manuskriptes taucht der arabische Begriff bei mir erst auf, nicht am Anfang, weil ich das immer noch als Hindernis empfinde. Als ich vor einigen Tagen im Nordwestradio ein Gespräch führen durfte über diese drei Märchenabende, das gibt da eine Sendung, die heißt 2 nach 1 und dauert etwa eine Stunde und wird in großen Teilen mit Wort gefüllt, unterbrochen von ein bisschen Musik, wurde ich natürlich auch nach der aktuellen Thematik gefragt. Gehört der Islam zu Deutschland? Solche schwierigen Fragen. Oder tragen denn die Frauen in 1001 Nacht auch Burka? Und so weiter. Das ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Und Sie werden feststellen, dass die Toleranz, die geistige Toleranz dieses Märchenzyklus ungleich größer ist als das, was uns heute aus dem Orient entgegenkommt, wenn das, was wir im Moment dafür halten, wirklich der ganze Orient ist. Aber das ist eine komplexe und schwierige Frage, über die ich hier in wenigen Worten nicht wirklich etwas sagen möchte. Und die Frage, ob der Islam zu Deutschland gehört, verlangt wahrscheinlich die Antwort, dass man das etwas auslegen und interpretieren muss. Was ist mit dem Islam gemeint? Was heißt zu Deutschland gehören? Auf jeden Fall kann man sagen, dass ein solcher Zyklus wie 1001 Nacht sehr tief in unsere Kultur eingegangen ist und sie mitgeprägt hat. Insofern gehört natürlich 1001 Nacht zu Deutschland. Und man darf auch nicht vergessen, dass zum Beispiel große Kenntnisse der Antike, die wir haben, etwa die Kenntnis des Philosophen Aristoteles, der als großer Schatten das ganze Mittelalter philosophisch beherrscht hat, von Thomas von Aquin immer wieder zitiert wird, dass wir Aristoteles nur kennen durch die Texte der Araber, die zunächst aus dem Arabischen in europäische Sprachen, meist in das Lateinische übersetzt wurden, nachdem sie vorher von den Arabern aus dem Griechischen ins Arabische übersetzt worden waren. Das ist ein großer Teil der arabischen Kultur, der schon vor vielen 100 Jahren in unsere Kultur eingedrungen ist. Das also als mein kleiner Beitrag zu der Frage, gehört der Islam zu Europa? Es ist nur eine Facette, aber wir sollten sie auch nicht vollständig aus dem Gedächtnis verlieren. Nun wenden wir uns also dem Zyklus 1001 Nacht zu, tauchen ein bisschen ein in diese Schatztruhe und in die andere orientalische Welt, in der wir uns dann die Freiheit nehmen, für 2 Stunden die aktuellen Probleme, die mit Islam und Orient verbunden sind, nicht zu vergessen, aber zunächst mal auf sich beruhen zu lassen. Das erste Wort aber hat der Dichter des Zyklus.
Preis sei Allah, dem Herrn der Welten. Segen und Heil dem Herrn der Gottesgesandten, unserem Herrn und Meister Mohammed. Gott segne ihn und gebe ihm Heil. Segen und Heil, die bleiben sollen immer da, bis zum Tage des Gerichts.
Nun siehe, das Leben der Alten war zur Richtschnur für die Späteren, auf dass der Mensch die Geschicke sehe, die anderen zuteil geworden sind, und sie sich zur Warnung dienen lasse, auf dass er die Geschicke der vergangenen Völker und was ihnen widerfahren ist, betrachte und sich im Zaume halte. Lob ihm, der die Geschichte der Alten zum warnenden Beispiel für die späteren Geschlechter gemacht hat. Solche Beispiele sind die Erzählungen, die da genannt wurden, 1000 Nächte und 1 Nacht, mit all ihren wunderbaren Lebensschicksalen und ihren Gleichnissen.
Wer spricht hier? Eine Stimme klingt auf, ein Erzähler ohne Namen und Gestalt, man könnte sagen, das körperlose Erzählen selbst, anhebend, mit dem Lobe Gottes und den Zuhörer hineinführend in die 1000 Nächte und jene eine einzige dazu. Die große Sammlung, entstanden über viele Jahrhunderte, ja ein ganzes Jahrtausend hinweg, besteht aus ganz unterschiedlichen Textarten, Märchen, Novellen, Sagen, Legenden, didaktische und humoristische Erzählungen, Fabeln, Anekdoten, Schwänke, Parabeln und Liebesgeschichten, die oft mit Versen und Gedichten durchsetzt und geschmückt sind. Diese Sammlung ist die größte, umfangreichste und berühmteste der Weltliteratur, auch wenn sie erst spät zu uns nach Europa gelangt ist. 1001 Nacht erschien in Europa erstmals am Anfang des 18. Jahrhunderts in 12 Bänden, aber nicht vollständig, herausgegeben von dem französischen Orientalisten Antoine Galland. Und diese Sammlung wurde dann in fast alle europäischen Sprachen übersetzt, auch ins Deutsche. Der erste deutsche Übersetzer war Johann Heinrich Voss, der auch die homerischen Epen ins Deutsche übertragen hat. Und diese Sammlung hat natürlich für lange Zeit die westliche Vorstellung vom Orient bestimmt, als einer ebenso geheimnisvollen wie grausamen Region. Vielleicht liegt es daran, dass die Sammlung in den arabischen Ländern selbst weniger geschätzt wird. Der Orient wurde ja im Okzident selten seiner Substanz nach, sondern meist von seiner fantastischen, abenteuerlichen, nicht zuletzt erotisch verheißungsvollen Außenseite wahrgenommen, als Märchenreich von Ali Baba, Aladdin oder Sindbad dem Seefahrer, so wie es uns aus den Geschichten von 1001 Nacht entgegenkommt.
Es wird berichtet, dass in früheren Tagen, die weit in entschwundene Zeitalter ragen, ein König vom Geschlechte der Sasaniden im Inselreiche von Indien und China lebte. Ein Herr der Krieger und Mannen, der Diener und Knechte. Er hinterließ 2 Söhne, einen im Mannesalter und einen im Jünglingsalter. Beide waren tapfere Ritter, doch war der Ältere noch tapferer als der Jüngere. So ward er der König des Landes und herrschte in Gerechtigkeit über die Untertanen, und das Volk seines Landes und Reiches liebte ihn. Er hieß König Scheriar, sein jüngerer Bruder aber hieß König Schahzaman, und dieser war König von Samarkand im Perserlande. Beide waren immer da in ihren Ländern, und ein jeder von ihnen herrschte in seinem Reiche gerecht über seine Untertanen, in hoher Freude und Glückseligkeit. In diesem Zustand lebten sie ununterbrochen 20 Jahre lang. Da bekam der ältere König Sehnsucht nach seinem jüngeren Bruder. Und so befahl er seinem Wesir, er solle zu dem Bruder reisen und ihn herführen. Der Wesir antwortete ihm: Ich höre und gehorche. Dann reiste er fort, bis er glücklich ans Ziel kam. Er trat zu dem Bruder ein, überbrachte ihm den königlichen Gruß und tat ihm kund, dass sein Bruder sich nach ihm sehne und seinen Besuch wünsche. Jener erwiderte: Ich höre und gehorche. Alsbald rüstete er sich zur Reise, ließ seine Zelte, Kamele und Maultiere, Diener und Mannen hinausziehen und bestellte seinen Wesir als Herrscher in seinem Lande. Dann zog er aus, dem Lande seines Bruders entgegen. Aber um Mitternacht fiel ihm ein, dass er etwas in seinem Schlosse vergessen hatte. Deshalb kehrte er um und ging in sein Schloss. Da fand er seine Gemahlin auf seinem Lager ruhend, wie sie einen hergelaufenen schwarzen Sklaven umschlungen hielt. Als er das sah, da ward ihm die Welt schwarz vor den Augen. Und er sprach bei sich: Wenn dies geschehen ist, während ich die Stadt noch nicht verlassen habe, wie wird diese Verruchte es erst treiben, wenn ich lange bei meinem Bruder in der Ferne weile? Darauf zog er sein Schwert und schlug die beiden auf dem Lager tot. Zur selbigen Stunde kehrte er zurück, gab Befehl zum Aufbruch und reiste fort, bis er bei der Stadt seines Bruders ankam. Wie er sich der Stadt näherte, schickte er Vorboten zu seinem Bruder mit der Nachricht von seiner Ankunft. Jener zog ihm entgegen, begrüßte ihn und hatte hohe Freude an ihm, und er ließ die Stadt ihm zu Ehren ausschmücken. Dann setzte er sich nieder mit ihm, um zu plaudern und froher Dinge zu sein. Aber König Schahsaman dachte an das, was ihm von seiner Gemahlin widerfahren war. Tiefer Gram kam über ihn, seine Farbe ward bleich und sein Leib ward krank. Als sein Bruder ihn in solchem Zustand sah, dachte er bei sich, das sei um der Trennung von seinem Lande und seinem Reiche willen. Darum ließ er ihn gewähren und fragte ihn nicht danach. Dann aber sprach er eines Tages zu ihm, »Bruder, ich sehe, wie dein Leib krank und deine Farbe bleich ist.« Jener antwortete ihm, »Bruder, ich habe eine Wunde in meinem Inneren.« Doch tat er ihm nicht kund, was er mit seiner Gemahlin erlebt hatte. Scheriar fuhr fort, »Ich möchte, du zögest mit mir zur Jagd auf Hochwild und Kleinwild. Vielleicht wird sich dein Gemüt dann erheitern.« Aber Schahsaman lehnte es ab. Und so zog sein Bruder allein auf die Jagd. Nun waren im Schlosse des Königs Fenster, die auf den Garten führten. Schahsaman blickte hinaus. Und siehe, da öffnete sich die Tür des Schlosses und heraus kamen 20 Sklavinnen und 20 Sklaven. Und die Gemahlin seines Bruders, herrlich an Schönheit und Anmut, schritt in ihrer Mitte, bis sie zu einem Springbrunnen kamen. Dort zogen sie ihre Kleider aus und die Sklavinnen setzten sich zu den Sklaven. Die Königin aber rief, »Masud«. Da kam ein schwarzer Sklave und umarmte sie, und auch sie schloss ihn in ihre Arme und er legte sich zu ihr. Ebenso taten die Sklaven mit den Sklavinnen, und es war kein Ende des Küssens und Kosens, des Buhlens und Liebens, bis der Tag zur Neige ging. Als nun der Bruder des Königs das sah, sprach er bei sich, »Bei Allah! Mein Leid ist leichter als dies Leid.« Da ward er frei von seiner Eifersucht und seinem Gram, und er sagte sich, dies ist noch ärger als das, was mir widerfahren ist. Dann aß und trank er wieder. Darauf kam sein Bruder von dem Jagdzuge zurück, und die beiden begrüßten einander. König Scheriar blickte seinen Bruder, den König Schahsaman, an und sah, dass jenem seine Farbe zurückgekehrt und sein Antlitz rot geworden war und wie er jetzt mit Wohlbehagen aß, während er früher so wenig gegessen hatte.
So der Anfang der Rahmenerzählung. Sie ist indischer Herkunft, wie der Grundstock der ganzen Sammlung. Die Märchensammlung Tausend Nächte, die schon im 8. nachchristlichen Jahrhundert ins Persische übersetzt und 200 Jahre später von den Arabern adaptiert wurde. In dem Maße, in dem sich das rasch ausbreitende arabische Reich mit anderen Kulturen, voran der irakischen und ägyptischen, in Berührung kam, wurde die Sammlung erweitert, ergänzt, überformt, zuweilen auch gekürzt und in Einzelheiten abgewandelt. Jedes Jahrhundert, jede Generation und zahllose Autoren haben daran gearbeitet und der Sammlung etwas vom eigenen Charakter aufgeprägt, ohne noch vom späteren Ruhm zu wissen. Im 16. Jahrhundert erhielt sie, wahrscheinlich in Kairo, ihre endgültige Gestalt. Aber auch diese Endgültigkeit unterscheidet sich nach den überlieferten arabischen Handschriften wie nach den Druckausgaben, von denen eine der wichtigsten zwischen 1825 und 1843 in Breslau erschien, in arabischer Sprache. Der geschichtliche Wandel hat seine Spuren im Werk hinterlassen und die Stufen der Bearbeitung lassen sich etwa an den Namen historischer Persönlichkeiten wie an der Erwähnung von Tabak, Kaffee oder zuletzt von Feuerwaffen ablesen. Dennoch ist der ganze Zyklus, obwohl er über ein volles Jahrtausend hinweg entstanden ist und aus den unterschiedlichsten Quellen schöpfte und von vielen Kulturen genährt wurde, von wunderbarer Einheit und Geschlossenheit. Aber zurück zur Rahmenerzählung der königlichen Brüder. Schach Zaman, der Jüngere, verrät dem älteren Bruder, wie er seine gute Gesichtsfarbe verloren hat. Aber Schirjah möchte nun auch wissen, auf welche Weise sie ihm zurückgekehrt ist. Und er erfährt so von der eigenen Schmach. Und so beschließen beide, aufzubrechen und durch die Welt zu ziehen. Wir brauchen keine Königswürde mehr, bis wir jemanden sehen, dem es wie uns ergangen ist. Aber danach müssen sie nicht lange suchen.
Dann gingen beide aus einer geheimen Türe des Palastes hinaus und zogen dahin, Tag und Nacht, bis sie zu einem Baume inmitten einer Wiese kamen und zu einer Quelle süßen Wassers nahe dem Salzmeer. Sie tranken von jener Quelle und setzten sich nieder, um auszuruhen. Als eine Stunde des Tages vergangen war, da erblickten sie, wie das Meer aufwallte und aus ihm eine schwarze Säule aufstieg, die sich emporreckte bis zum Himmel und auf jene Wiese zukam. Als sie das sahen, fürchteten sie sich und stiegen in die Krone des Baumes, der sehr hoch war, hinauf, um zu schauen, was nun geschehen würde. Und siehe, es war ein Dämon von gewaltiger Größe, mit breiter Stirn und weiter Brust. Der trug einen Kasten auf seinem Kopfe. Er stieg ans Land und kam zu dem Baume, auf dem die beiden waren. Unter ihm setzte er sich nieder, öffnete den Kasten und holte aus ihm eine Schachtel hervor. Die öffnete er, und da kam aus ihr ein Mädchen hervor. Schlank von Wuchs, strahlend, als sei sie die leuchtende Sonne. Als der Dämon sie angeschaut hatte, sprach er: »O Herrin der Keuschheit, die ich in der Hochzeitsnacht entführte, ich möchte ein wenig schlummern.« Darauf legte der Dämon sein Haupt auf den Schoß der Maid und schlief. Das Mädchen aber erhob ihr Haupt nach der Krone des Baumes, erblickte die beiden Könige und machte den beiden ein Zeichen, das besagte: »Kommt herab und fürchtet euch nicht vor dem Dämon.« Doch sie erwiderten ihr: »Um Allahs Willen, erlass uns dies.« Da sprach sie zu ihnen: »Wenn ihr nicht herunterkommt, so wecke ich den Dämon auf. Und der wird euch elend zu Tode bringen.« Nun gerieten sie noch mehr in Furcht und stiegen zu ihr hinab. Da trat sie vor die beiden hin und sagte: »Stechet einen starken Stich, sonst wecke ich euch den Dämon auf.« Und in ihrer Angst vor dem Dämon lagen sie ihr bei. Und als sie beide ihr den Willen getan hatten, sprach sie zu ihnen: »Erhebt euch.« Dann holte sie aus ihrer Tasche einen Beutel und aus ihm nahm sie eine Schnur heraus, an der 570 Ringe waren, und sagte: »Die Besitzer aller dieser Ringe sind mir zu Willen gewesen und haben diesem Dämon Hörner aufgesetzt. Nun gebt auch ihr beiden Brüder mir eure Siegelringe.« Und sie gaben ihr ihre Ringe von ihren Händen. Da sprach sie zu ihnen: »Fürwahr, dieser Dämon hat mich in meiner Brautnacht entführt. Dann hat er mich in eine Schachtel gesteckt und die Schachtel in einen Kasten. Und vor den Kasten hat er 7 starke Schlösser gelegt. Und so hat er mich auf den Boden des brausenden, wogengepeitschten Meeres gelegt. Aber er wusste nicht, dass eine jede von uns Frauen, wenn sie etwas durchsetzen will, sich durch nichts zurückhalten lässt. Wie ein Dichter gesungen hat:
Glaube den Frauen nicht, trau ihren Schwüren nicht. Ihr Zorn und ihre Gunst hängen an ihrer Brunst. Lieb zeigen sie zum Schein, Trug hüllt sie ganz und gar ein. Josef, nimm dir zur Lehr, findst ihrer List immer mehr. Schon Vater Adam, schau, ward verjagt wegen der Frau.
Als die beiden Könige solche Worte von ihr vernommen hatten, wunderten sie sich gar sehr. Und sie sprachen zueinander: Da dieser ein Dämon ist, so ist ihm noch größeres Leid widerfahren als uns beiden. Dies ist etwas, das noch keinem je widerfahren ist. Darauf eilten sie zur selbigen Stunde von ihr fort und kehrten zur Stadt des Königs Scheriar zurück. Der aber ging in sein Schloss und schlug seiner Gemahlin und den Sklavinnen und Sklaven den Kopf ab. Und von nun an nahm König Scheriar jede Nacht eine Jungfrau zu sich. Der nahm er die Mädchenschaft, und dann tötete er sie, um seiner Ehre gewiss zu sein. Und so trieb er es 3 Jahre lang. Da geriet das Volk in Aufruhr und flüchtete mit den Töchtern, bis keine mannbare Jungfrau mehr in der Stadt war. Doch der König befahl dem Wesir, er solle ihm eine Jungfrau wie gewöhnlich bringen. Und der Wesir ging hin zu suchen, aber er fand keine Jungfrau. So begab er sich traurig und bedrückt nach Hause, denn er fürchtete für sein Leben wegen des Königs.
Man könnte nun ziemlich viel über die Gender-Problematik in 1001 Nacht sagen, aber nun hat Scheherazade, die Tochter des Wesirs, ihren Auftritt. Die berühmte Scheherazade. Sie ist die eigentliche Erzählerin von 1001 Nacht und wird sich als solche im weiteren Verlauf vollends entpuppen. Schon bald gibt ihr Erzählen dem riesigen Werk den durchgehenden Rhythmus, der ihm bei aller Fülle und Vielfalt, bei allem Unterschied und aller Abweichung im Einzelnen die einheitliche Gestalt sichert, jenseits der Rahmengeschichte. In dieser fließen mehrere ursprünglich selbstständige Elemente zusammen. Zum einen die Geschichte von einem Mann, der von seiner Frau betrogen wird und sich von seinem Schmerz darüber heilt, als er sieht, dass es anderen ebenso ergeht wie ihm. Zum zweiten die Geschichte von dem Dämon, den seine Frau oder seine Gefangene mit anderen Männern hintergeht. Und zum dritten die Geschichte der klugen Jungfrau, die durch ihre Erzählkunst ein Unglück abzuwenden weiß. Und dieses dritte Element ist das ursprüngliche. Es hat sich im Lauf der Zeit mit den beiden anderen zu der Rahmengeschichte von 1001 Nacht verbunden.
Nun hatte der Wesir 2 Töchter. Die ältere hieß Scheherazad, die jüngere aber Dinarsad. Die ältere hatte alle Bücher gelesen, die Annalen und Lebensbeschreibungen der früheren Könige und die Erzählungen von den vergangenen Völkern. Ja, es wird erzählt, sie habe 1000 Bücher gesammelt. Geschichtsbücher, die von den entschwundenen Völkern und von den einstigen Königen handelten, und auch Dichterwerke. Die sprach zu ihrem Vater: Was sehe ich dich so traurig und beladen mit Kummer und Sorgen? Da erzählte ihr der Wesir, was ihm durch den König geschehen war. Sie erwiderte: Bei Allah, mein Väterchen, vermähle mich mit diesem König. Dann werde ich entweder am Leben bleiben oder ich werde ein Opfer sein für die Töchter der Muslime und ein Werkzeug zu ihrer Befreiung aus seinen Händen. Er aber rief: Ich beschwöre dich, bei Allah, begib dich niemals in solche Gefahr. Sie entgegnete: Es muss also geschehen. Er darauf: Ich fürchte, dass es dir ebenso geht wie dem Esel und dem Stier mit dem Ackersmann. Sie fragte: Was ist das, was den beiden geschah?
Der Wesir antwortet auf die Frage seiner Tochter mit einer Geschichte, die der Tochter zur Warnung dienen soll. Hier bekommt man einen ersten Eindruck von dem Erzählverfahren, der Erzähltechnik, die für 1001 Nacht bestimmend ist. Die wenigsten Geschichten, nicht einmal die einleitende Rahmenerzählung, werden geradlinig, zielstrebig, auf kürzestem Wege erzählt, sondern mit Einschüben und Unterbrechungen. Und diese Einschübe können weitere Einschübe enthalten und sich auf diese Weise immer weiter verzweigen, nach dem Prinzip der russischen Puppe, die sich in immer kleinere Puppen zerlegen lässt. Die Erzählung des Visiers, die an dieser Stelle in die Rahmenhandlung eingefügt ist, heißt von dem Stier und dem Esel.
Wisse, meine Tochter, es war einmal ein Kaufmann, der reich an Vermögen und Vieh war. Er hatte auch eine Gemahlin und Kinder. Und Gott, der Erhabene, hatte ihm die Gabe verliehen, die Sprachen der Tiere und Vögel aller Art zu verstehen. Aber bei Strafe des Todes, wenn er diese Gabe verriet. Jener Kaufmann hatte seine Wohnung auf dem Lande. Und in seinem Stalle hatte er einen Esel und einen Stier. Eines Tages kam der Stier zu dem Stand des Esels und sah, wie dieser Stand gefegt und gesprengt war, wie in des Esels Krippe gesiebte Gerste und gesiebtes Häcksel war, wie er selbst da lag und sich ausruhte, weil sein Herr ihn nur zuweilen ritt, wenn er irgendetwas zu besorgen hatte, und ihn dann wieder zu seinem Stand zurückbrachte. Und da hörte der Kaufmann eines Tages den Stier zum Esel sagen: »Wohl bekomme dir das. Ich muss mich abmühen, aber du kannst dich ausruhen, du kannst gesiebte Gerste fressen, und er lässt dich bedienen, reitet auf dir nur zuweilen und kehrt wieder heim, aber ich muss immer pflügen und die Mühle drehen.« Der Esel antwortete ihm: »Wenn du zum Acker gehst und sie das Joch auf deinen Nacken legen wollen, so wirf dich nieder. Und wenn sie dich auch schlagen, so steh nicht auf, sondern versuch zu stehen und fall wieder hin. Wenn sie dann mit dir heimkehren und dir das Bohnenstroh vorwerfen, so friss nicht. Tu, als ob du krank seist, weigere dich zu fressen und zu trinken, 1 bis 2 oder 3 Tage lang. Dann wirst du Ruhe haben vor Mühe und Arbeit.« Der Kaufmann aber verstand ihre Rede. Und als der Treiber dem Stier sein Futter brachte, da fraß er nur ein klein wenig. Am nächsten Morgen wollte der Treiber den Stier zum Pflügen holen, aber er fand ihn krank und er bedauerte ihn und sprach: »Das ist der Grund, weswegen er gestern nur schlecht arbeiten konnte.« Darauf ging er zu dem Kaufmann und sprach zu ihm: »O Herr, der Stier ist krank. Er hat seit gestern Abend kein Futter gefressen, hat nichts davon angerührt.« Nun wusste der Kaufmann Bescheid. Und so sprach er: »Geh, hole den Esel und pflüge mit ihm an jenes Stadt den ganzen Tag.« Als der Esel gegen Abend zurückkam, nachdem er den ganzen Tag hatte pflügen müssen, dankte der Stier ihm für seine Freundlichkeit, dass er ihm an diesem Tage Ruhe vor der Anstrengung verschafft habe. Aber der Esel gab ihm keine Antwort, sondern empfand nur bitterste Reue. Als der nächste Morgen tagte, kam der Ackersmann, holte den Esel und pflügte mit ihm bis gegen Abend. Und da kehrte der Esel zurück mit geschundenem Nacken und halb tot vor Müdigkeit. Der Stier betrachtete ihn und dankte ihm und lobte ihn. Doch der Esel antwortete: »Ich lebte in Zufriedenheit und verdarb es durch meine Geschwätzigkeit.« Dann fuhr er fort: »Wisse, ich gebe dir einen guten Rat, denn ich habe gehört, wie unser Herr sagte, wenn der Stier nicht von seinem Lager aufsteht, so bringt ihn zum Schlächter, dass er ihn schlachte und aus seinem Fell Stücke schneide. Ich fürchte also für dein Leben. Meinen Rat habe ich dir gegeben und damit Gott befohlen.« Als der Stier die Worte des Esels vernommen hatte, dankte er ihm und sprach: »Morgen werde ich mit den Leuten zur Arbeit gehen.« Dann fraß der Stier sein Futter ganz auf und leckte sogar noch die Krippe mit der Zunge aus. All das geschah, indem ihr Herr ihre Rede hörte. Und als der nächste Tag anbrach, gingen der Kaufmann und seine Frau zum Stalle und setzten sich dorthin. Dann kam der Treiber, um den Stier zu holen. Der kam heraus, und als er seinen Herrn sah, erhob er seinen Schwanz, ließ einen Wind streichen und fing an zu springen. Da lachte der Kaufmann so sehr, dass er auf den Rücken fiel. Seine Frau aber fragte ihn, »Weswegen lachst du so?« Er antwortete ihr, »Es ist ein Geheimnis, das ich gesehen und gehört habe. Das kann ich dir nicht offenbaren, sonst muss ich sterben. Sieh darauf, du musst es mir unbedingt kundtun und ebenso den Grund deines Lachens, wenn du auch sterben solltest.« Er entgegnete, »Ich kann es dir nicht offenbaren, aus Furcht vor dem Tode.« Nun behauptete sie, »Du lachst nur über mich.« Und dann hörte sie nicht auf, in ihn zu dringen und ihn zu quälen, bis dass er nachgab und der Sache überdrüssig war. Daher ließ er seine Kinder holen und sandte nach dem Kadi und den Zeugen, um sein Testament zu machen und ihr das Geheimnis zu offenbaren und danach zu sterben. Denn er liebte sie gar sehr, da sie seine Base und sein eheliches Weib und die Mutter seiner Kinder war. Und er hatte auch bereits 120 Jahre gelebt. Dann sandte er auch nach seiner ganzen Sippe und Nachbarschaft. Und er sprach zu ihnen von seiner Geschichte und dass er, wenn er irgendeinem sein Geheimnis kundtue, sterben müsse. Nun riefen ihr alle, die bei ihnen zugegen waren, zu, »Wir beschwören dich bei Allah, steh ab von diesem Vorhaben, damit dein Gatte, der Vater deiner Kinder, nicht sterben muss.« Aber sie beharrte darauf, »Ich will nicht davon ablassen, bis er es mir sagt, meinetwegen mag er sterben.« Da schwiegen sie. Der Kaufmann aber hatte einen Hahn. Und dieser hatte 50 Hennen unter sich. Auch hatte er einen Hund. Nun hörte der Kaufmann, wie der Hund den Hahn anschrie und ihn schalt, indem er sagte, »Du bist so vergnügt, während doch unser Herr sterben soll.« Da fragte der Hahn den Hund, »Was ist denn das für eine Sache?« Und der Hund erzählte ihm die ganze Geschichte. Da rief der Hahn aus, »Bei Allah, unser Herr ist doch geringen Verstandes. Siehe, ich habe 50 Frauen, mit denen geht's gut, mit den anderen im Bösen. Aber unser Herr hat nur eine einzige Frau und kann mit ihr seine Sache nicht regieren? Warum nimmt er denn nicht für sie ein paar Zweige vom Maulbeerbaum, geht mit ihr in seine Schatzkammer und schlägt sie, bis sie entweder tot ist oder bereut und ihn nie wieder nach etwas fragt?« Als der Kaufmann die Unterhaltung des Hahns mit dem Hunde gehört hatte, ging er mit ihr in die Schatzkammer, nachdem er für sie ein paar Zweige vom Maulbeerbaum geschnitten hatte, und sagte, »Komm, ich will es dir drinnen in der Schatzkammer erzählen und dann sterben, ohne dass mich jemand sieht.« Da ging sie mit ihm hinein. Darauf verschloss er die Tür der Kammer hinter sich und schlug auf sie ein, bis sie fast ohnmächtig ward und rief, »Ich bereue!« Dann küsste sie ihm Hände und Füße und bereute und ging mit ihm hinaus. Da freute sich die Versammlung und ihre Sippe, und sie lebten in schönster Freude bis an ihr Ende.
Die Geschichte des Wesirs steht nicht zufällig an dieser Stelle, da die Tochter des Wesirs sich ja mit dem König vermählen will, um dessen rachsüchtiger Mordlust ein Ende zu setzen, auf die Gefahr hin, selber zu sterben. Sie ist ein lehrhaftes Gleichnis, der Tierfabel ähnlich, und handelt von vorschnellem Ausplaudern und sinnreichem Verschweigen in zweifacher Spiegelung, einmal zwischen dem Esel und dem Stier, dann zwischen dem Kaufmann und seiner Frau. Man kann dies als ersten Hinweis darauf nehmen, wie sorgfältig die Sammlung komponiert ist, auch wenn wir keinen einzelnen Verfasser dafür angeben können.
Als die Tochter des Wesirs die Erzählung ihres Vaters gehört hatte, sprach sie zu ihm, »Es muss doch geschehen.« So schmückte er sie denn bräutlich und ging zum König Scheria. Sie hatte jedoch bereits ihrer jüngeren Schwester Anweisung gegeben und ihr gesagt, wenn ich mich zum Könige begeben habe, so werde ich nach dir senden. Und wenn du dann zu mir gekommen bist und siehst, dass der König mit mir die Hochzeit vollzogen hat, so sprich, o Schwester, erzähle mir eine Geschichte zur Unterhaltung, dass wir durch sie uns die wachen Stunden der Nacht verkürzen. Und dann werde ich eine Geschichte erzählen, durch die, so Gott der Erhabene will, die Rettung kommen wird. Ihr Vater aber, der Wesir, ging mit ihr zum König. Als der ihn sah, freute er sich und sprach, bringst du mir, was ich wünsche? Jener erwiderte, ja. Alsbald wollte der König zu ihr eingehen, aber sie fing an zu weinen. Da fragte er sie, was fehlt dir denn? Sie erwiderte, o König, siehe, ich habe eine kleine Schwester und von der möchte ich Abschied nehmen. Der König sandte nach der Kleinen und sie kam zu ihrer Schwester und umarmte sie und setzte sich zu Füßen des königlichen Lagers. Dann ging der König hin und nahm seiner Braut die Mädchenschaft. Dann setzten sich alle nieder, um zu plaudern. Und die jüngere Schwester sprach zu Scheherazade, ich bitte dich bei Allah, o Schwester, erzähle uns eine Geschichte, durch die wir uns die wachen Stunden dieser Nacht verkürzen können. Jene erwiderte, mit größter Freude, wenn der vieledle König es mir erlaubt. Wie der König, der auch schlaflos war, diese ihre Worte vernahm, freute er sich der Aussicht, eine Geschichte zu hören und gab ihr die Erlaubnis. So begann Scheherazade in der ersten Nacht die Erzählung von dem Kaufmann und dem Dämon.
Scheherazade denkt wie Lessings Nathan, bevor er die Ringparabel erzählt, nicht die Kinder bloß speist man mit Märchen ab. Beim Erzählen weiß sie das Ende und die Auflösung der Geschichten so geschickt hinauszuzögern, dass der König unbedingt die Fortsetzung hören will und die Rachetat immer aufs Neue verschiebt. Die Übergänge von einer Nacht zur nächsten werden ganz formelhaft berichtet. Da bemerkte Scheherazade, dass der Morgen begann und sie hielt in der verstatteten Rede an. Doch als die Nacht anbrach, fuhr sie fort. Diese Formelhaftigkeit lässt den Leser leicht vergessen, dass Scheherazade Nacht für Nacht aufs Neue um ihr Leben und gegen den ihr drohenden Tod erzählt.
Es wird berichtet, o glücklicher König, dass einst ein Kaufmann lebte, der großen Reichtum besaß und in mancherlei Städten Handel trieb. Nun stieg er eines Tages zu Pferde und ritt fort, um in einigen Städten Gelder einzuziehen. Da drückte ihn die Hitze gar sehr. Deshalb setzte er sich unter einen Baum, griff in seine Satteltasche und zog ein Stück Brot und eine Dattel heraus. Er aß das Stück Brot und die Dattel, und als er sie aufgegessen hatte, warf er den Stein fort. Und siehe, da erschien ein Dämon von gewaltiger Größe. Der hielt in seiner Hand ein gezücktes Schwert, ging auf den Kaufmann los und sprach, her mit dir, dass ich dich töte, wie du meinen Sohn getötet hast. Der Kaufmann fragte, wie habe ich deinen Sohn getötet? Jener antwortete, als du die Dattel aßest und den Stein wegwarfst, traf er meinen Sohn auf die Brust und er starb sofort. Da rief der Kaufmann, wahrlich, wir sind Allahs Geschöpfe und zu ihm kehren wir zurück. Wenn ich deinen Sohn getötet habe, so habe ich ihn nur aus Versehen getötet. Ich bitte dich jetzt, vergib mir. Doch der Dämon schrie, es hilft nichts, ich muss dich töten. Darauf packte er ihn, warf ihn zu Boden und hob das Schwert, um ihn zu treffen. Da weinte der Kaufmann und sagte, erlaube mir, nach Hause zu gehen und einem jeden sein Recht zukommen zu lassen. Und ich will zu Beginn des neuen Jahres wieder zu dir kommen. Allah sei dir mein Zeugnis und meine Sicherheit, dass ich wiederkomme. Dann kannst du mit mir tun, was du willst. Der Dämon nahm ihm ein bindendes Versprechen ab und ließ ihn ziehen. So kehrte der Kaufmann in seine Stadt zurück. Erledigte alle seine Geschäfte, gab einem jeden, was ihm gebührte. Und er weihte seine Frau und seine Kinder ein. Er nannte einen Verwalter und blieb bis zum Ende des Jahres bei ihnen. Dann aber ging er hin, vollzog die religiöse Waschung und wanderte, bis er bei jenem Garten ankam. Und jener Tag war der Beginn des neuen Jahres. Und als er da saß und über sein Schicksal weinte, siehe, da kam ein sehr alter Scheich zu ihm, der eine gefesselte Gazelle führte. Und er grüßte den Kaufmann und wünschte ihm ein langes Leben und fragte ihn, weshalb sitzest du ganz allein an diesem Ort, der doch die Stätte böser Geister ist? Der Kaufmann aber erzählte ihm, was ihm mit jenem Dämon begegnet war. Und der Scheich, der Mann mit der Gazelle, staunte und sprach, bei Allah, o Bruder, deine Treue ist wirklich eine überschwängliche Treue und deine Geschichte eine gar seltsame Geschichte. Würde sie mit Sticheln in die Augenwinkel gestichelt, sie wäre eine Warnung für jeden, der sich warnen ließe. Darauf setzte er sich neben ihn und sagte, bei Allah, o Bruder, ich will dich nicht mehr verlassen, bis ich sehe, was aus dir und jenem Dämon wird. Und siehe, da kam zu ihnen ein zweiter Scheich, der zwei schwarze Windhunde bei sich hatte. Nachdem er sie begrüßt hatte, fragte und erkundigte er sich nach ihnen und sagte, weshalb sitzet ihr an diesem Ort, der doch die Stätte böser Geister ist? Und sie erzählten ihm die Geschichte von Anfang bis zu Ende. Und noch saßen sie nicht lange beisammen, als ein dritter Scheich zu ihnen kam, der eine hellbraune Mauleselin bei sich hatte. Und er grüßte sie und fragte, weshalb sie an jenem Orte säßen. Also erzählten sie ihm die Geschichte von Anfang bis zu Ende. Da setzte er sich zu ihnen. Und siehe, eine gewaltige Staubwolke kam heran, mitten in der Wüste. Und die Wolke tat sich auf, und siehe, da war der Dämon. Er hielt ein gezücktes Schwert in der Hand, und seine Augen sprühten Funken. Er trat zu ihnen und riss den Kaufmann aus ihrer Mitte und schrie, »Her mit dir, dass ich dich töte, wie du meinen Sohn getötet hast!« Da klagte und weinte der Kaufmann, und die drei Scheiche begannen zu weinen und zu schreien und zu klagen, und der erste Scheich, der Mann mit der Gazelle, trat vor, küsste dem Dämon die Hand und sagte, »Wenn ich dir meine Erlebnisse mit dieser Gazelle erzähle und du findest sie wunderbar, gibst du mir dann ein Drittel vom Blute dieses Kaufmanns?« Da sprach der Dämon, »Wenn du mir die Geschichte erzählst und ich finde sie wunderbar, so will ich dir ein Drittel seines Blutes geben.« Da begann der Alte die Geschichte des ersten Scheichs.
»Ich will dir ein Drittel seines Blutes geben, da wir es mit drei Scheichen zu tun haben. Liegt die Erwartung nahe, dass wir drei Geschichten zu hören bekommen werden, eine jede um ein Drittel von des Kaufmanns Blut. Das Grundmotiv von Tausend und eine Nacht, wie wir es aus der Rahmenerzählung kennen, wird bereits in der allerersten Geschichte Scheherazades aufgenommen, das Erzählen gegen den Tod. In ihrer Geschichte sind scheinbar mit anderer Stimme weitere Geschichten eingeschoben. Das Erzählen ist ein Wettlauf mit der Zeit, das Tempo steigert sich, die Geschichten greifen ineinander, als könnten sie nicht darauf warten, erzählt zu werden. Und natürlich waren die Verfasser und Abschreiber des Werkes, um die Zahl 1001 vollzumachen und damit eine potenzielle Unendlichkeit anzudeuten, zu immer neuen Einschüben gezwungen, die sie aus unterschiedlichsten Quellen schöpften. Dabei verfuhren sie keineswegs willkürlich, denn so labyrinthisch das Muster der ganzen Sammlung über fast 5000 Seiten hinweg auch geknüpft ist, es folgt doch einer sorgfältigen Komposition und sinnreichen Ordnung. Wir hören jetzt nur die dritte der drei Geschichten, erzählt von dem Scheich mit der Mauleselin, ohne zu vergessen, dass es eigentlich immer Scheherazade ist, deren Stimme wir hören unter vielen Masken und unter vielen anderen Stimmen.
O Sultan und Oberhaupt der Dämonen, diese Mauleselin war meine Frau. Nun geschah es, dass ich auf Reisen ging und ein ganzes Jahr fern von ihr war. Als ich dann meine Reise beendet hatte, kam ich zu ihr bei Nacht und sah einen schwarzen Sklaven bei ihr auf dem Bette liegen. Und sie plauderten und tändelten und lachten und küssten sich und spielten das Liebesspiel. Als sie mich aber sah, sprang sie auf und lief mit einem Krug Wasser auf mich zu, sprach Zaubersprüche darüber und besprengte mich, indem sie sagte: Tritt heraus aus dieser Gestalt in die Gestalt eines Hundes. Und ich wurde sofort ein Hund. Da trieb sie mich aus dem Zimmer hinaus und ich floh durch die Tür und hörte nicht auf zu laufen, bis ich zum Laden eines Schlächters kam. Dort trat ich heran und begann zu fressen, was an Knochen herumlag. Als mich der Besitzer des Ladens sah, nahm er mich auf und führte mich in sein Haus. Aber sowie seine Tochter mich erblickte, verschleierte sie ihr Gesicht vor mir und rief: Bringst du einen Mann zu mir und trittst mit ihm bei mir ein? Ihr Vater fragte: Wo ist der Mann? Und sie antwortete: Dieser Hund ist ein Mann, den seine Frau verzaubert hat, und ich vermag ihn zu befreien. Als ihr Vater diese Worte hörte, sprach er: Ich bitte dich, bei Allah, um meine Tochter, befreie ihn. Da nahm sie einen Krug Wassers, murmelte darüber und sprengte etwas Wasser auf mich, indem sie sagte: Tritt heraus aus dieser Gestalt in deine frühere Gestalt. Alsbald kehrte ich in meine frühere Gestalt zurück. Da küsste ich ihr die Hand und rief: Ich wollte, du verzaubertest meine Frau, wie sie mich verzaubert hat. Und sie gab mir etwas von dem Wasser und sagte: Sobald du sie schlafend findest, besprenge sie mit diesem Wasser und sprich über sie einen Spruch nach deinem Wunsche. So wird sie werden, was immer du willst. Da nahm ich das Wasser und ging zu meiner Frau und fand sie schlafend. Sofort besprengte ich sie mit den Worten: Tritt heraus aus dieser Gestalt in die Gestalt einer Mauleselin. Und sie wurde flugs zu einer Mauleselin. Sie ist diese, hier, die du mit deinen Augen siehst.
Scheherazade oder Scheherazade, wie sie in mancher Übersetzung nach französischem Vorbild heißt, ist die Architektin des großen Fantasiegebäudes von Tausend und eine Nacht, die führende Oberstimme und zugleich der Generalbass, der zugrunde liegende Bordun, der trägt und vorantreibt, aus der Abschweifung zurückführt, den roten Faden spinnt und seinen Lauf bestimmt. Und dieser rote Faden des Erzählens ist der Schicksalsfaden, denn Scheherazades Erzählen ist ein Erzählen gegen den Tod. Ist das sich behauptende Leben in seiner Buntheit, Abenteuerlichkeit, Spannung, in seinen Rätseln und Fragen, seinen fabelhaften Zügen, seinen unglaublichen Zufällen und überraschenden Wendungen. Aber die Nacht für Nacht ausgehaltene Drohung des Sultans, der alle Frauen hasst, seitdem die Seinige ihn mit einem Mohren zum Hahnrei gemacht hat, ist eine Prüfung, die weniger Heldentum verlangt als innere Stärke und geschmeidige List. Keine Norne oder Parze als übermenschliche Instanz spinnt hier am Schicksalsfaden. Vielmehr hat ein Mensch, eine Frau, diesen Faden in die Hand genommen, um sich und viele Geschlechtsgenossinnen erzählend vor dem Tod zu retten. Die Gefahr bleibt dauerhaft gegenwärtig und die Übergänge von einem Tag zum nächsten markieren die Stelle im Erzählfaden, da er zu reißen droht. Eine solche Stelle ist nun gekommen.
Da bemerkte Scheherazade, dass der Morgen begann, und sie hielt in der verstatteten Rede an. Dinarzade aber sprach: O Schwester, wie schön ist doch deine Erzählung und wie entzückend und wie lieblich und wie berückend. Sie erwiderte: Was ist all dies gegen das, was ich euch in der kommenden Nacht erzählen könnte, wenn der König mein Leben zu schonen geruhte? Da dachte der König: Bei Allah, Ich will sie nicht töten lassen, bis ich den Schluss ihrer Geschichte höre. Denn wahrlich, sie ist wunderbar. Und als die nächste Nacht anbrach und der König an der Tochter des Wesirs seinen Willen genossen hatte, sagte Dinarsad ihrer Schwester: Erzähle uns, Schwester, deine Geschichte zu Ende. Und sie erwiderte mit größter Freude: Es ist mir berichtet worden, o glücklicher König, als der dritte Scheich dem Dämon seine Geschichte erzählte, wunderbarer noch als die beiden früheren, da sei der Dämon in höchste Verwunderung geraten. Und indem er sich vor Vergnügen schüttelte, rief er: Sehe, ich schenke dir den Rest der Schuld des Kaufmanns und ich gebe ihn euch frei. Da trat der Kaufmann auf die Scheiche zu und dankte ihnen. Und sie wünschten ihm Glück zu seiner Rettung und zogen davon, ein jeder in seine Stadt. Und doch ist dies alles nicht wunderbarer als die Geschichte des Fischers. Da fragte der König: Was ist das für eine Geschichte? So erzählte sie denn die Geschichte von dem Fischer und dem Dämon.
Der Leerraum, der sich wie ein Abgrund drohend vor Scheherazade auftut, kann nur dadurch überbrückt werden, dass sie dem Sultan sogleich Neugier auf eine weitere Erzählung macht und unverzüglich mit ihrem Vortrag beginnt. Hat sie in der ersten Nacht die Geschichte von dem Kaufmann und dem Dämon erzählt, so erzählt sie jetzt die Geschichte von dem Fischer und dem Dämon. Da das Wort Dämon nun zum wiederholten Mal erwähnt worden ist, stellt sich die Frage, was hat es mit diesen Dämonen auf sich? Im Arabischen werden sie Dschinns genannt und es sind präadamitische Wesen, Wesen also, die vor Adam geschaffen wurden. Menschen minderen Ranges, die den ganzen Weltraum bewohnen und unsichtbar sind. Scheherazade erzählt von einem solchen Dschinn, der in einer Flasche aus Messing wohnt, in die kein anderer als Soliman, das ist König Salomo, verschlossen hat, da er sich gegen ihn auflehnte. Ein Fischer findet die Flasche eines Tages in seinem Netz. Da er arm ist, freut er sich und will sie für 10 Golddinare auf dem Markt verkaufen. Aber aus Neugier ist er unvorsichtig genug, sie zu öffnen, worauf der Dschinn aus der Flasche schlüpft, riesenhafte Gestalt annimmt und die Worte spricht: Es gibt keinen Gott außer Allah, und Salomo ist der Prophet Allahs. So lange ist er also bereits in der Flasche, dass er zwar von Salomo, aber noch nicht von Mohammed gehört hat. Wer immer ihn befreien wird, dem hat der Dschinn viele Versprechen gegeben, ihn reich zu machen, ihm alle Schätze zu schenken, ihm 3 Wünsche zu erfüllen und so weiter. Zuletzt aber, nachdem alles fehlgeschlagen ist, das Versprechen, ihn zu töten. Der Fischer sind verzweifelt auf seine Rettung und sagt schließlich: Du willst in dieser Flasche gewesen sein, die doch nicht groß genug ist für deine Hand noch für deinen Fuß? Wie konnte sie groß genug sein, dich ganz zu bergen? Zum Beweis schlüpft der Dschinn in die Flasche und der Fischer hat Gelegenheit, sie wieder zu verschließen. Die Geschichte ist noch lange nicht zu Ende, aber hier sei nur noch angemerkt, dass sie eine der berühmtesten aus 1001 Nacht ist, meist erzählt unter dem Titel Der Geist in der Flasche. Wir kennen sie auch in vielen anderen Variationen, etwa als Südseegeschichte von Robert Louis Stevenson, und auch Richard Wagner hat im Rheingold dieses Motiv benutzt, wenn Alberich sich verwandelt unter der Tarnkappe. 1001 Nacht ist ein literarischer Bazar, in dessen verschlungenen, labyrinthischen Wandelgängen alles zur Schau gestellt ist, was orientalische Literatur im Einzelnen ausmacht. Es ist ein buntes, etwas schillerndes Angebot, kostbares neben billiger Dutzendware, ein grandioses Sammelsurium. Viele Geschichten sind in einfacher Prosa erzählt, deren Sprache nicht mehr das klassische Arabisch ist, sondern die Sprache des täglichen Lebens. Auf viele Geschichten ist jedoch eine hohe sprachliche Kunst verwendet, die sich vor allem in den Gedichten und in der Reimprosa äußert. Was die genaue Unterscheidung der Geschichten erschwert, ist das Prinzip der mehrfachen Einschachtelung. Das habe ich schon erwähnt. das für den gesamten Zyklus charakteristisch ist. So besteht etwa die Geschichte des Buckligen, die ab der 24. Nacht erzählt wird, aus vier mehr oder weniger selbstständigen Geschichten, die durch eine Rahmenhandlung miteinander verbunden sind. Eine dieser Geschichten ist die von dem christlichen Makler. In sie wiederum ist die Geschichte eines schönen jungen Mannes eingefügt, den der Makler nach Abschluss eines guten Geschäftes zum Gastmahl lädt. In die Geschichte des Schneiders wiederum, die vierte Geschichte, ist die Geschichte des Barbiers eingefügt, die von dessen sechs Brüdern handelt und ihrerseits aus sechs Geschichten besteht. Sie nehmen 40 Seiten in Anspruch. Erst da, wenn die sechs Geschichten zu Ende sind, wird die Geschichte des Schneiders zu Ende geführt und zugleich die Geschichte des Buckligen, die, wie gesagt, den Rahmen bildet und dabei selber nur Teil eines größeren Ganzen ist. Lediglich 10 von den 1001 Nächten nimmt sie in Anspruch. Sie verzweigt sich in Nebengeschichten und Untergeschichten, verdoppelt und vervierfacht sich und so im Prinzip endlos weiter. Da für alle Geschichten ein gleicher oder ähnlicher Realitätsgehalt in Anspruch genommen wird, geht die Wirkung auf den Leser, die eigentlich in die Tiefe gehen müsste, in die Breite, erzeugt das Bild eines endlos und immer weiter geknüpften persischen Teppichs mit einem labyrinthischen Muster. Die Kunsthistoriker, die sich mit islamischer Ornamentik befassen, nennen die endlose Wiederholung im Hintereinander der Musterfiguren, die über jede Begrenzung hinausstreben, den unendlichen Rapport. So wie Teppiche oft nach dem Prinzip des unendlichen Rapports gestaltet sind, so streben auch die Erzählungen aus 1001 Nacht im grenzenlosen Nacheinander in Richtung einer zeitlichen Unendlichkeit. Räumlich wird das Bild eines Labyrinthes suggeriert und tatsächlich bewegt sich der Leser wie durch ein Labyrinth, das nach einem verborgenen Plan angelegt scheint, Themen und Motive sinnreich hin- und widerspiegelt, aber seine tiefere Bedeutung niemals völlig preisgibt. Auch in der Geschichte des Buckligen ist die Verschachtelung nicht Selbstzweck, sondern folgt einer tieferen Logik.
Es ist mir berichtet worden, o glücklicher König, dass in alter Zeit und in längst verschollener Vergangenheit in einer Stadt Chinas ein Schneider lebte, mit offener Hand, der Scherz und Frohsinn liebte und sich gern mit seiner Frau von Zeit zu Zeit einmal öffentliche Vergnügungen ansah. Eines Tages gingen sie aus am frühen Morgen und abends waren sie auf der Rückkehr zu ihrer Wohnung, als sie unterwegs einem Buckligen begegneten, dessen Anblick den Betrübten zum Lachen brachte und den Sorgen des Traurigen ein Ende machte. Da traten der Schneider und seine Frau an ihn heran, um ihn genauer zu sehen. Und dann luden sie ihn ein, mit ihnen nach Hause zu gehen, um ihnen die Nacht hindurch Gesellschaft zu leisten. Er willigte ein und ging mit ihnen bis zu ihrem Hause. Der Schneider aber ging in den Bazar, als der Abend gerade begonnen hatte, und kaufte einen gebratenen Fisch, Brot, Zitronen und Molkenkuchen zum Nachtisch. Als er heimgekehrt war, setzte er dem Buckligen den Fisch vor und sie aßen. Die Frau des Schneiders aber nahm ein großes Stück Fisch und stopfte es dem Buckligen in den Mund, hielt ihm die Hand davor und sagte: »Bei Allah, du musst dies Stück mit einem einzigen Haps hinunterschlingen und ich gebe dir keine Zeit, es zu kauen.« Er schluckte es also, aber es war eine dicke Gräte daran, die blieb ihm im Halse stecken. Und da seine Stunde gekommen war, so starb er.
Das ist die Ausgangssituation. Jetzt geht es darum, die Leiche loszuwerden, und zwar solange es noch Nacht ist. Die Schneiderleute schaffen den Toten zum Haus eines jüdischen Arztes und erklären dessen Dienerin, dass ihr Kind erkrankt sei und ärztlicher Hilfe bedürfe. Schon im Vorhinein zahlen sie das Honorar für die Behandlung. Während die Dienerin den jüdischen Arzt weckt, stellen der Schneider und seine Frau den Leichnam des Buckligen im Dunkeln auf der Treppe ab und machen sich davon. Der jüdische Arzt, erfreut über die Höhe des Honorars, stolpert im dunklen Treppenhaus über den Körper und ist nach Entdeckung des Toten in dem Glauben, dass er das angebliche kranke Kind der Schneiderleute umgebracht hat. Die Frau des Arztes rät, den Leichnam von der Dachterrasse in das Haus des Nachbarn, eines Muslims, zu werfen. Dieser Nachbar, der Verwalter des Sultans, erspäht im Dunkeln die Gestalt des Toten, hält ihn für einen Dieb und erschlägt ihn mit dem Hammer. Den Leichnam schleppt er in die Nähe des Marktes und lässt ihn dort liegen. Nun erscheint eine weitere Figur auf der Bildfläche, der Makler des Sultans. Mit ihm, einem Christen, wird der Angehörige einer dritten Religionsgemeinschaft in die Geschichte eingeführt. Betrunken torkelt er durch die Nacht, glaubt sich von dem Buckligen bedroht, fällt über ihn her und würgt ihn. Ein Wächter kommt hinzu und entdeckt, dass der Bucklige tot ist. Bei Allah, ruft er, das ist ja herrlich, ein Christ, der einen Muslim ermordet. Der Wächter bringt den christlichen Makler zum Haus des Präfekten, der ihn am nächsten Morgen zum Tode verurteilt. Der Makler steht schon unter dem Galgen, da kommt der muslimische Verwalter vorbei und ruft, haltet ein, ich bin es, der den Buckligen getötet hat. Auf dieses Geständnis wird der christliche Makler freigelassen und der Verwalter zum Tode verurteilt. Kaum steht er unter dem Galgen, da drängt sich der jüdische Arzt durch die Menge und bezichtigt sich der Tat. Als der Henker ihm schon den Strick um den Hals legt, eilt der Schneider herbei und gesteht, kein anderer als er habe den Buckligen auf dem Gewissen. Mit wachsendem Erstaunen hört der Präfekt diese Serie von Geständnissen. Auch der Jude kommt frei. Und der Schneider soll gehängt werden. Jetzt aber sagt der Henker, er sei der Sache überdrüssig, doch legt er dem Schneider zumindest den Strick um den Hals. In dieser unangenehmen Stellung wollen wir ihn einen Augenblick stehen lassen, um festzustellen, dass wir eine Geschichte, die wir bereits kennen, hier gleichsam im Rückwärtsgang noch einmal hören. Manchmal kommt es eben darauf an, die Zeit des Erzählens auszudehnen, vor allem wenn wieder einmal eine Nacht zu Ende geht. Zahl und Erzählen im Deutschen ist das vom gleichen etymologischen Stamm. Von fern schimmert die kosmische Reihe der heiligen Zahlen durch, voran die 3, die 7 und die 10, an die entlang sich alle Geschehnisse der Welt magisch orientieren. Das Papageienbuch, eine orientalische Rahmenerzählung im Stil von 1001 Nacht, existiert in einer älteren Fassung mit 70 Kapiteln, in einer späteren mit 30 oder auch mit 52 Kapiteln. Unverkennbar sind damit die 52 Wochen des Jahres angesprochen. All diese Zahlen und Bezeichnungen haben mit astronomischer Zeiteinteilung zu tun, genießen daher mythische Bedeutung. Noch in Boccaccios Decamerone sind es 7 junge Frauen und 3 junge Männer, die an 10 mal 10 Tagen 100 Geschichten erzählen. 1001 ist eine Transgressionszahl, die den Kreis der abgeschlossenen Tausenderzahl sprengt, um mit einer einzigen Anfangszahl den Schritt ins nächste 1000 zu tun, also potenziell ad infinitum, in endloser Reihe. Im Papageienbuch lautet der Name der Erzählerin in der türkischen Fassung Mondzucker oder Monatszucker. In 1001 Nacht heißt die Scheherazad, was sich als die Monatsentsprungene übersetzen lässt. Der Name eines der Königsbrüder Schach Salman wiederum bedeutet so viel wie Herrscher der Zeit. Über dieser alten, astralmythisch gefärbten Schicht der Zahlenwelt liegt untrennbar eine neuere, die mit dem Handel und dem Zählen des Geldes und der Waren zu tun hat. Es gibt in 1001 Nacht zahlreiche Hinweise auf gut angelegtes oder kühn investiertes Geld, etwa in den Geschichten von Sindbad dem Seefahrer, die alle Risiken und Chancen des Überseehandels vor Augen bringen. Dabei handelt es sich um die spätere Übermalung einer älteren astralmythischen Grundschicht, woran die 7 Zahl der Reisen und Berichte Sindbads erinnert. Wo Handel blüht, wird getauscht, wird auch getäuscht Und solches Tauschen und Täuschen gilt auch für das Erzählen Scheherazades, die ihren Partner und Widersacher über ihre wahren Absichten im Unklaren lässt. Sie tauscht für ihr Erzählen Lebenszeit ein, täuscht den König von einer Erzählung zur nächsten, von dieser zur übernächsten und immer so weiter. Die Geschichte des Buckligen bleibt vorläufig in der Schwebe, denn die Erzählerin lässt den Schneider auch ihrerseits mit der Schlinge um den Hals stehen, um sich zunächst etwas anderem zuzuwenden.
Was aber den Buckligen angeht, so wird berichtet, dass er der Hofnarr des Sultans war, der es nicht ertragen konnte, wenn er ihn nicht sah. Als der Bucklige sich nun betrunken hatte und in jener Nacht und am folgenden Tage bis Mittag fernblieb, da fragte der Sultan einige Anwesende nach ihm. Und sie erwiderten: O unser Herr, er ist tot zum Präfekten gebracht worden. Und der hat Befehl erteilt, seinen Mörder zu hängen. Als der Präfekt aber zum Richtplatz gekommen war, um den Mörder hängen zu lassen, erschien ein zweiter und ein dritter. Und ein jeder sagte: Keiner hat ihn getötet als ich. Und jeder gab auch einen ausführlichen Bericht darüber, wie er ihn getötet hat. Als der König das hörte, rief er laut dem diensttuenden Kammerherrn zu: Geh hinunter zu dem Präfekten und bringe sie alle vier vor mich. Der Kammerherr ging sofort hinunter und sah, wie der Henker gerade den Schneider hängen wollte. Da rief er ihm zu: Halt ein! Und er meldete dem Präfekten den Befehl des Königs und führte ihn mit dem Buckligen, der getragen wurde, und dem Schneider, dem Juden, dem Christen und dem Verwalter allesamt hinauf zu dem Sultan. Als dieser König die Geschichte gehört hatte, staunte er und musste lachen und befahl, dass man alles mit goldener Tinte aufschreiben solle. Er fragte auch die Anwesenden: Habt ihr je eine wunderbarere Geschichte gehört als die dieses Buckligen? Da trat der Christ vor und sagte: O mächtigster König, mit deiner Erlaubnis will ich dir etwas erzählen, was mir begegnet ist. Und es ist noch wunderbarer und seltsamer und köstlicher als all die Geschichte, als diese Geschichte dieses Buckligen. Der König sprach: Erzähle, was du zu erzählen hast. Und er begann mit diesen Worten.
Hier stoßen wir wieder auf das Grundmotiv der ganzen Sammlung, das Erzählen gegen den drohenden Tod. Nacheinander erzählen nun der christliche Makler, der muslimische Verwalter und der jüdische Arzt je eine Geschichte. Zuletzt erzählt auch der Schneider die seine, wobei er am Ende auf einen Barbier und dessen sechs Brüder zu sprechen kommt. Das ist der Anlass für sechs weitere Geschichten. Der Barbier, ein ungewöhnlich redseliger Mann mit dem Beinamen der Schweiger, erscheint dem Sultan so ungewöhnlich, dass er ihn herbeiholen lässt. Außer seiner Redseligkeit verfügt der Barbier auch über ärztliches Geschick. Ihm gelingt, was keinem der Beteiligten bis dahin in den Sinn gekommen ist, nämlich den Buckligen zu untersuchen, ihn von der im Halse steckenden Gräte zu befreien und auf diese Weise ins Leben zurückzurufen. Der vermeintlich Tote, stellt sich heraus, war gar nicht tot, sondern nur scheintot.
Der Bucklige aber nieste, sprang auf, strich sich mit der Hand über das Gesicht und sagte: Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Mohammed der Prophet Allahs ist. Der König und alle Anwesenden staunten über das, was sie sahen und mit eigenen Augen wahrnahmen. Und der Sultan sprach: Bei Allah, wahrlich, dies ist eine wunderbare Geschichte. Nie habe ich etwas Merkwürdigeres erlebt. O ihr Muslime, o ihr Söldner alle, habt ihr je in eurem Leben einen Menschen gesehen, der verstarb und dann wieder lebendig wurde? Wahrlich, hätte ihm Allah nicht diesen Barbier geschickt, der ihn lebendig machte, er wäre des Todes. Sie sprachen: Bei Allah, dies ist ein wunderbares Wunder. Dann befahl der König, dass diese Geschichte aufgezeichnet und verwahrt werden sollte in dem königlichen Archiv. Darauf verlieh er dem Juden, dem Christen und dem Verwalter kostbare Ehrengewänder und hieß sie davongehen. Sie also zogen davon. Dann wandte der Sultan sich dem Schneider zu, gab ihm ein Ehrengewand, ernannte ihn zu seinem Hofschneider und setzte ihm ein festes Jahrgeld aus. Und er stiftete Frieden zwischen ihm und dem Buckligen. Und auch diesem verlieh er ein kostbares Ehrengewand und ein festes Jahrgeld und machte ihn zu seinem Tischgenossen. Schließlich bewies er auch dem Barbier seine Huld, indem er ihm ein Ehrenkleid und ein Gehalt verlieh und ihn zum Staatsbarbier und zu seinem Tischgenossen machte. Und sie lebten das schönste und fröhlichste Leben, bis der Vernichter der Freuden und Trenner der Freunde zu ihnen kam.
So nimmt alles ein glückliches Ende, obwohl in der Heiterkeit des Schlusses der Gedanke an den Tod gegenwärtig bleibt. Das Unberechenbare des Schicksals, seine plötzlichen Umschwünge von einem Augenblick auf den anderen, bildet das Grundmotiv der ganzen Geschichte des Buchklicken. Wie schnell gerät der Schneider allein durch die übermütige Laune seiner Frau in Lebensgefahr? Wie rasch stürzt der jüdische Arzt ins Verderben? Wie plötzlich fallen der muslimische Verwalter und der christliche Makler von der scheinbar gesicherten hohen Stellung in Gefahr für Leib und Leben und fühlen den Strick des Henkers um ihren Hals? Kunstvoll wird die Erzählung immer wieder nah, ganz nah an Schreckliches herangeführt, bis sich eine Gelegenheit ergibt, dem unberechenbaren Schicksal zu entkommen. Und sie ergibt sich gerade dann, wenn ein Schuldiger oder ein sich schuldig Fühlender den Mut besitzt, einen Unschuldigen vor dem Galgen zu retten und die eigene Schuld zu gestehen. Das gilt für Christ, Jude und Muslim gleichermaßen. Vor dem Sultan, der nicht nur ihr Richter ist, sondern gleichsam als Stellvertreter Gottes fungiert, sind sie alle gleich. Keine der drei Religionen mag die Beschreibung ihrer Vertreter auch nicht frei sein von zeittypischen Klischees und Vorurteilen. Der jüdische Arzt, der an sein Honorar denkt, der christliche Makler, der betrunken ist. Keiner wird bevorzugt oder begünstigt. Von Ferne fühlt man sich an Lessings Ringparabel erinnert, die ihrerseits auf eine Novelle aus Boccaccios Decamerone zurückgeht. Dessen Novellistik wiederum ist aus arabischen Quellen, nicht zuletzt auch aus Tausend und eine Nacht, gespeist worden. Zugleich wird an der Geschichte des Buckligen erkennbar, wie sehr Form und Inhalt einander bedingen. Sie ist eine Komödie großen Stils, in der die Verknüpfung mit der Rahmenhandlung von Tausend und eine Nacht jederzeit gewahrt bleibt, vor allem im Grundmotiv des Erzählens gegen den Tod. Das gilt aber nicht nur für diese Geschichte, sondern für viele Einzelstücke des Zyklus. Besonders bemerkenswert ist in dieser Hinsicht die Geschichte der 602. Nacht, weil sich in ihr, aber hören wir besser die Geschichte selbst, die Ihnen in vielen Zügen bekannt vorkommen wird.
Ein Prinz zog einmal für sich aus, um sich zu ergehen. Und da kam er zu einer grünen Aue, auf der Bäume waren, mit Früchten behangen, wo die Vöglein sangen und durch die sich die Bächlein schlangen. Da ihm die Stätte gefiel, so setzte er sich dort nieder, holte einige getrocknete Früchte hervor, die er mitgenommen hatte, und begann zu essen. Doch während er so dasaß, erblickte er plötzlich eine gewaltige Rauchwolke, die sich dort bis zum Himmel emporreckte. In seiner Angst kletterte er auf einen der Bäume, um sich in den Zweigen zu verstecken. Und wie er dort oben war, sah er, dass mitten aus dem Flusse ein Dämon emporstieg, mit einer marmornen Truhe auf dem Haupte, an der sich ein Schloss befand. Der legte die Truhe auf jener Aue nieder, und nachdem er sie geöffnet hatte, stieg aus ihr eine Maid hervor, so schön wie der strahlende Sonnenball im blauen Weltenall. Sie gehörte aber zum Geschlechte der Menschen. Er hieß die Maid sich vor ihn hinsetzen und betrachtete sie eine Weile. Dann legte er sein Haupt auf ihren Schoß und schlief ein. Da nahm sie seinen Kopf und legte ihn auf die Truhe und begann umherzuwandeln. Und als ihr Blick auf jenen Baum fiel und sie darin den Prinzen entdeckte, machte sie ihm ein Zeichen, er möge herunterkommen. Er weigerte sich, es zu tun, Aber sie schwor, indem sie sprach, wenn du nicht herabkommst und mit mir tust, was ich dir sage, so erwecke ich den Dämon aus dem Schlafe und zeige dich ihm, und er wird dich auf der Stelle umbringen. Der Jüngling erschrak vor ihr und stieg hinab. Als er unten war, küsste sie ihm Hände und Füße und bat ihn, verführerisch ihr zu Willen zu sein. Er tat, was sie von ihm verlangte. Und als er ihr zu Willen gewesen war, sprach sie zu ihm, gib mir den Siegelring da, den du an deiner Hand trägst. Nachdem er ihr den Ring gegeben hatte, tat sie ihn in ein seidenes Tuch, das sie bei sich trug und in dem sich viele Ringe, wohl mehr als 80, befanden. Sie legte ihn zu den übrigen. Da fragte der Prinz, was tust du mit den Ringen, die du da hast? Und sie gab ihm zur Antwort, dieser Dämon hat mich aus dem Schlosse meines Vaters entführt und mich in diese Truhe eingeschlossen. Und er trägt sie immer auf dem Kopfe, wohin er nur geht. Im Übermaße seiner Eifersucht lässt er mich kaum eine einzige Stunde allein und hindert mich so an dem, wonach ich verlange. Als ich das erkannte, habe ich einen Eid geschworen, niemandem meine Gunst zu versagen. Diese Ringe, die ich bei mir trage, entsprechen der Zahl der Männer, die mir zu Willen gewesen sind. Denn jedem Manne, der bei mir gewesen ist, nehme ich den Ring ab und lege ihn in dies Tuch. Der Jüngling aber konnte kaum die Zeit abwarten, dass er forteilte, bis er zum Hause seines Vaters zurückkam. Nun wusste der König nichts von der Bosheit, die das Mädchen seinem Sohn angetan hatte. Wie er also hörte, dass der Siegelring seines Sohnes verloren gegangen sei, gab er Befehl, ihn hinzurichten. Dann erhob er sich von seinem Thron und begab sich in sein Schloss. Doch da kamen seine Veziere zu ihm und überredeten ihn, den Todesbefehl zu widerrufen. Später aber, eines Nachts, ließ der König die Veziere zu sich kommen, und als sie alle versammelt waren, erhob er sich zum Gruße vor ihnen und dankte ihnen, dass sie ihm davon abgeraten hatten, seinen Sohn töten zu lassen. Und ebenso dankte ihnen der Prinz. Dann erzählte er ihnen, wie er seinen Siegelring verloren hatte. Und sie beteten für ihn um ein langes Leben, von langem Bestande und wachsendem Ruhm im Lande, und verließen sein Gemach.
Sie werden sich erinnern, hier wird offensichtlich die Rahmengeschichte wiederholt und gespiegelt und auch die allererste Geschichte, die wir aus dem Mund von Scheherazade gehört haben. Mit anderen Worten, der König Scheherazade hört aus dem Mund Scheherazades das, was ihm selbst widerfahren ist und was dem Dämon in der ersten Geschichte widerfahren ist. Aber während er alle ihm angetrauten Frauen nach der ersten Nacht töten lässt, widerruft der König in der Geschichte der 602. Nacht das bereits gefällte Todesurteil. Wir bewegen uns gleichsam im Kreis. Wie Scherias Geschichte der Ausgangspunkt ist für ein im Prinzip unendliches Erzählen, so könnte dieses Erzählen auch in der 602. Nacht ganz neu und von vorn wieder beginnen in einer endlosen Bewegung. So ist 1001 Nacht nach dem Prinzip der Spiegelung in den einzelnen Geschichten aus 1001 Nacht enthalten, als gelte es, die Monadentheorie von Leibniz zu illustrieren, der zufolge jede Monade, man könnte auch sagen jedes Atom, der kleinste Baustein des Kosmos, den ganzen Kosmos in sich enthält. Jorge Luis Borges, der argentinische Schriftsteller, fand diese Erfahrung beunruhigend. Solche Spiegelungen, schrieb er, legen die Vermutung nahe, dass, sofern die Charaktere einer Fiktion auch Leser und Zuschauer sein können, wir, ihre Leser oder Zuschauer, fiktiv sein könnten. Dann folgt bei Borges ein Zitat von Carlyle, der die Weltgeschichte ein unendliches heiliges Buch nannte, das alle Menschen schreiben und lesen und in dem sie auch ihrerseits aufgeschrieben werden. Zu dieser Art von Büchern, die auf begrenztem Raum eine potenzielle Unendlichkeit simulieren, gehört 1001 Nacht. Die große Sammlung führt uns in die ganze Weite der morgenländischen Welt, nicht zuletzt in ihr märchenhaftes und fantastisches Zentrum nach Bagdad, zur Zeit des Kalifen Harun al-Rashid aus dem Geschlecht der Abbasiden. Zwar haben viele Länder und viele Epochen zu der Sammlung beigetragen, von allen aber kommt dem Land zwischen Euphrat und Tigris mit seiner Hauptstadt Bagdad besondere Bedeutung zu, dieser ältesten an Geschichte, reichsten an historischer Zeit, tiefsten Stadt unseres Globus, wo gerade die Zeugnisse dieser Kultur zerstört und vernichtet werden. Diese Zeittiefe schimmert in einigen Geschichten der Sammlung, etwa der Geschichte von der Messingstadt, durch. Sie ist babylonischen Ursprungs, selbst Spuren des Gilgamesch-Epos, über 2500 Jahre früher entstanden, sind im arabischen Text nachweisbar. Oder man nehme die berühmte Geschichte von Sindbad dem Seefahrer, der siebenmal ausfährt und immer neue, fantastische Abenteuer erfährt. Das überraschende Eintreten neuer Arten von Wirklichkeit, die aus unserer Realität, unserer gewohnten Realität herausfallen, nannten die alten Griechen Phantasma. Da muss nur an einem Ring gedreht, eine Lampe muss entzündet werden und es geschehen wunderbare Dinge. In der Erzählweise von 1001 Nacht sind Realität und Phantasma nicht säuberlich zu trennen. Man denke nur an den Riesenvogel Ruch in Sindbads Erzählung von seiner zweiten Reise. Aber ist es wirklich Sindbad, der hier erzählt, oder erzählt Scheherazade aus seinem Mund? Es ist nicht zu unterscheiden. Die Doppelbödigkeit der Erzählverläufe führt nur umso leichter in die Welt des Fantastischen hinein.
Als ich ausspähte, erblickte ich auf der Insel etwas Weißes von großem Umfang. Sofort stieg ich vom Baum hinab und ging darauf zu, immer geradeaus, bis ich es erreichte. Und siehe, es war eine große weiße Kuppel, die hoch in die Luft emporragte und einen weiten Umfang hatte. Ich trat an sie heran und ging um sie herum, aber ich fand keine Tür in ihr. Noch auch hatte ich die Kraft und Gelenkigkeit hinaufzuklettern, weil sie so überaus glatt war. Darauf machte ich mir ein Zeichen an der Stelle, auf der ich stand, und schritt ganz um die Kuppel herum, weil ich ihren Umfang messen wollte. Und es stellte sich heraus, dass er 50 starke Schritte betrug. Als ich nun über ein Mittel nachsann, um in sie hineinzudringen, zumal der Tag schon zur Neige ging und die Sonne sich dem Untergang näherte, da verschwand die Sonne, ganz plötzlich, und der Himmel verfinsterte sich. Und weil ich die Sonne nicht mehr sehen konnte, so glaubte ich, eine Wolke sei wohl vor sie getreten. Aber es war ja Sommerszeit, und so wunderte ich mich darüber. Ich hob meinen Blick gen Himmel und sah genauer dorthin. Und was sah ich da? Einen Vogel von riesiger Gestalt, von gewaltigem Leibesumfang und mit weithin gebreiteten Flügeln, der durch die Luft flog. Der war es, der die Sonne verhüllte und ihr Licht von der Insel fernhielt. Nun ward meines Staunens noch mehr. Und ich erinnerte mich an eine Geschichte, die mir früher einmal Pilger und Reisende erzählt hatten, dass nämlich auf einer Insel ein riesenhafter Vogel hause, Vogel Ruch geheißen, der seinen jungen Elefanten als Futter in den Schnabel stecke. Und da war ich sicher, dass jene Kuppel, die ich sah, ein Ei des Vogels Ruch sein müsse. Und ich bewunderte die Werke Allahs des Erhabenen. Wie ich aber noch so dastand, kam plötzlich jener Vogel auf die Kuppel herab, breitete seine Schwingen zum Brüten über sie aus, streckte seine Füße hinter sich auf den Boden und schlief ein. Preis sei ihm, der nimmer schläft. Da nahm ich meinen Turban vom Kopfe, wickelte ihn auseinander, faltete ihn und drehte ihn zu einem Strick. Den legte ich mir eng um die Hüften und band mich mit ihm an die Füße jenes Vogels fest. Denn ich sagte mir, vielleicht wird er mich in das Land der Städte bringen, wo Menschen wohnen. Das wäre besser, als wenn ich auf dieser Insel sitzen bliebe. Jene Nacht über tat ich kein Auge zu, da ich fürchtete, der Vogel könne unversehens, wenn ich schliefe, mit mir davonfliegen. Aber als das Frührot aufstieg und der Morgen leuchtete, erhob sich der Vogel von dem Ei und stieß einen lauten Schrei aus. Dann stieg er mit mir gen Himmel empor, immer höher und höher, bis ich glaubte, er habe die Wolken des Himmels erreicht. Darauf ließ er sich langsam wieder hinab und landete mit mir auf dem Erdboden, wo er sich auf den Gipfel eines hohen Berges niedersetzte. So wie ich den Boden unter mir fühlte, band ich mich eilends von seinen Füßen los, da ich Angst vor ihm hatte, obgleich er nichts von mir wusste und mich gar nicht spürte. Ich löste also meinen Turban und befreite mich von seinen Füßen, zitternd vor Furcht, und machte mich auf und davon. Bald darauf aber hob er mit seinen Krallen etwas von der Erde auf und flog damit den Wolken des Himmels zu. Als ich genauer hinsah, erkannte ich, dass es eine Schlange von gewaltiger Länge und mächtigem Leibesumfang war, die er aufgehoben hatte und nun in die Luft emportrug. Der Anblick erfüllte mich mit Grausen. Wie ich dann auf jener Höhe weiterging, entdeckte ich, dass ich auf einer Klippe war, unter der sich ein langes, breites und tiefes Tal hinzog, während auf ihrer anderen Seite ein mächtiges Gebirge so hoch in die Luft ragte, dass wegen der weiten Entfernung niemand seine Spitze sehen konnte. Auch vermochte keiner hinaufzusteigen. Da schalt ich mich selbst wegen dessen, was ich getan hatte. Und ich sprach, wäre ich doch auf der Insel geblieben. Die war noch besser als diese öde Stätte. Dort auf der Insel hatte ich wenigstens Früchte zum Essen und Wasser zum Trinken, aber hier findet sich kein Baum, keine Frucht, noch ein Bach. Doch es gibt keine Macht und es gibt keine Majestät, außer bei Allah, dem Erhabenen und Allmächtigen. Jedes Mal, wenn ich dem einen Unheil entrinne, gerate ich in ein noch größeres und schlimmeres. Dennoch fasste ich mir ein Herz und ging in jenes Tal und fand, dass der Boden ganz mit Diamanten bedeckt war. Das ist der Stein, mit dem man Erze und Edelsteine, Porzellan und Onyx durchbohren kann, ein harter und spröder Stein, auf dem weder Eisen noch Felsgestein einen Eindruck hinterlässt und von dem niemand etwas abschneiden noch abbrechen kann, es sei denn mit Hilfe des Bleisteins. Aber das ganze Tal war voll von Schlangen und Vipern, von denen eine jede so lang war, wie ein Palmbaum hoch ist und wegen ihrer Größe einen Elefanten hätte verschlingen können, wenn er dorthin gekommen wäre. Diese Schlangen kommen nur bei Nacht hervor und verbergen sich bei Tage, weil sie fürchten, dass der Vogel Ruch oder die Adler sie packen und zerreißen könnten. Ich blieb in diesem Tal, voller Reue über mein Tun, und ich sagte mir, bei Allah, ich hatte es eilig, das Verderben über mich selbst zu bringen. Nun ging aber der Tag schon zur Neige, und so schritt ich in dem Tale dahin, um mich nach einer Stätte umzusehen, an der ich die Nacht verbringen könnte.
Diese Geschichte, die eine der ersten war, die ich aus 1001 Nacht kennenlernte, hat mich als 12- oder 13-jähriger Junge ungeheuer fasziniert. Vor allem das Diamantental mit den Schlangen oder das Schlangental voller Diamanten. Wir lassen aber Sindbad allein, zumal wir wissen, dass er glücklich entkommen wird. Es ist ja die zweite Reise und es folgen ja auf die zweite Reise noch 5 weitere Reisen. Wir sind von dem plötzlichen Einbruch des Phantasmas ausgegangen, also vom Vogel Ruch in diesem Fall. Soeben schien die Welt noch nüchtern und normal, da bricht plötzlich das Unerwartete und Unglaubliche herein. Manchmal genügt dazu, wie wir wissen, das Öffnen einer Flasche. Auf seiner dritten Reise wird Sindbad mit seinen Gefährten auf eine Insel verschlagen, wo sie einem menschenähnlichen Wesen begegnen, schwarz von Farbe und hoch von Wuchs, so lang wie eine große Dattelpalme. Dieser Riese verziert bei jeder Mahlzeit einen von Sindbads Gefährten, sodass die übrig gebliebenen sich endlich einen Plan zurechtlegen, wie sie das Ungeheuer überwältigen und wie sie von der Insel entkommen können.
Kaum ward es Abend, da erbebte auch schon wieder die Erde unter uns und der Schwarze trat zu uns herein wie ein bissiger Hund. Und wiederum drehte und betastete er uns einen nach dem anderen und holte sich dann einen aus unserer Mitte, mit dem machte er es wie mit den vorigen. Nachdem er ihn gefressen hatte, schlief er auf der Bank und schnarchte donnergleich. Nun erhoben wir uns sacht, nahmen 2 eiserne Bratspieße und hielten sie in ein heißes Feuer, bis sie rot glühten wie die Kohlen. Dann packten wir sie fest an, gingen damit auf den schwarzen Kerl dort los, während er schlief und schnarchte, legten sie an seine Augen und stießen sie hinein, indem wir uns alle mit unserer ganzen Kraft und Stärke dagegen stemmten. So wurden ihm im Schlafe beide Augen geblendet, und er stieß einen gewaltigen Schrei aus, so dass unsere Herzen vor ihm erbebten. Dann sprang er mit aller Kraft von der Bank herunter und begann nach uns zu suchen. Wir aber stoben nach allen Seiten auseinander, denn obgleich er blind war und nichts mehr sehen konnte, so hatten wir doch gewaltige Angst vor ihm. Und wir hatten in dem Augenblick schon wieder den Tod vor Augen und verzweifelten an unserer Rettung. Er tastete sich mit den Händen nach dem Tore und ging hinaus, laut schreiend, während wir noch immer in Todesfurcht schwebten und die Erde unter uns von seinem Gebrüll erbebte. Als er aus der Burg hinausging, schlichen wir hinter ihm. Und da draußen lief er hin und her, um uns zu suchen. Bald aber kehrte er mit einer Riesin zurück, die noch größer und hässlicher war als er. Und kaum erblickten wir ihn und bei ihm jenes entsetzliche Wesen, so gerieten wir wieder in furchtbare Angst. Die beiden aber wurden unserer gewahr und kamen auf uns zu. Da machten wir eiligst das Boot los, das wir gezimmert hatten, stiegen hinein und stießen es vom Lande ab ins Meer hinaus. Doch die beiden hatten jeder einen gewaltigen Felsblock in der Hand. Und den warfen sie auf uns, so dass die meisten von uns unter den Würfen den Tod fanden. Nur zu dritt blieben wir am Leben.
Das wird Ihnen bekannt vorkommen. Das ist unverkennbar, die Geschichte vom Kyklopen Polyphem, die Homer im 9. Gesang der Odyssee erzählt und die hier in den wichtigsten Zügen unverändert nacherzählt wird. Nur ist aus dem einäugigen Riesen Homers ein Riesen mit zwei Augen geworden. Viel umfassender sind die Ähnlichkeiten mit Homer in Sindbads Bericht über seine siebte und letzte Reise. Dieser Bericht verrät eine gewisse Hastigkeit und Flüchtigkeit. Auf den ersten Blick bietet er nichts als routiniertes Seemannsgarn voll fantastischer Abenteuer. Eine große Schiffsreise auf 14 Seiten, die zu flüchtiger Lektüre verführt. Plötzlich aber kommt einem vieles bekannt vor. Schiffbruch, 2 Tage Schwimmen im Meer, Rettung auf eine wunderbare Insel, Bau eines Floßes, 3-tägige Fahrt, die Ankunft in einer prächtigen Stadt, die Aufnahme durch einen würdigen Greis und die Hochzeit mit dessen schöner Tochter. Man reibt sich verwundert die Augen und entdeckt eine Kurzfassung der Odyssee, wenn Odysseus auf die Insel der Phäaken kommt. Und auch die Tochter Nausikaa ist da, wenn auch nicht unter diesem Namen. Zweifellos hat der Autor von Sindbads Reisen das Homer zugeschriebene Werk gekannt. Aber auch hier gibt es eine bemerkenswerte Abweichung. Sindbad ist so klug, Nausikaa zu heiraten, anders als Odysseus, den es weiter drängt zur wartenden Penelope.
Nach einigen Tagen sprach der Scheich zu mir: Mein Sohn, ich will dir einen Vorschlag machen und ich würde es gern sehen, wenn du ihn annähmest. Welche Art ist er? Fragte ich. Und er antwortete: Wisse, ich bin jetzt ein alter Mann geworden und ich habe keine männlichen Nachkommen. Aber ich habe eine Tochter, jung an Jahren und schön von Gestalt, reich an Geld und Anmut. Ich möchte sie dir vermählen, auf dass du mit ihr in unserem Lande bleibst. Dann will ich dir auch alles, was ich habe und besitze, zu eigen geben. Bei Allah, erwiderte ich, du bist mir wie ein Vater geworden. Daher stehe der Entscheid bei dir und allem, was du wünschest. Da vermählte er mich mit seiner Tochter und bereitete für uns ein großes Freudenfest. Dann führte er mich zu ihr ein und ich sah eine Jungfrau von höchster Schönheit und Lieblichkeit. Auch trug sie reiche Gewänder und viel Schmuck und Geschmeide, Dinge, die 1000 mal 1000 Goldstücke wert waren. Und nachdem ich zu ihr eingegangen war, gefiel sie mir sehr. Und wir liebten einander. Und ich lebte mit ihr lange Zeit in lauterster Freude und Fröhlichkeit, bis ihr Vater einging zur Barmherzigkeit Allahs des Erhabenen. Da baten wir ihn auf und begruben ihn. Und ich legte meine Hand auf alles, was er besessen hatte. Alle seine Sklaven wurden mein Eigentum und dienten von nun ab unter meinem Geheiß.
1001 Nacht im arabischen Original Alf Laila wa Laila kam, wie schon eingangs erwähnt, am Anfang des 18. Jahrhunderts nach Europa. In der ersten Übersetzung, die Antoine Galland zwischen 1704 und 1717 in Paris in 12 Bänden publizierte. Sie ist nicht die vollständigste, schon gar nicht die verlässlichste, aber zweifellos die historisch für uns in Europa bedeutendste. Von ihr ging alles Weitere aus. Galland war ein französischer Arabist, der aus Istanbul eine Münzsammlung, ein Büchlein über den Kaffee und ein arabisches Exemplar besagter Nächte mitgebracht hatte. Außerdem einen orientalischen Maroniten, der für ihn in die Rolle Scheherazades schlüpfte und ihm viele Geschichten erzählte, die in seinem arabischen Text fehlten. Etwa die Geschichte von Ali Baba und den 40 Räubern und Alaeddin und die Wunderlampe. Galland hat diese Erzählungen des Maroniten in seine Übersetzung eingefügt, ganz so, wie es die arabischen Chronisten vor ihm getan hatten. Man könnte dieses Verfahren mündlicher Interpolation jenseits des angestammten Kulturkreises fragwürdig finden, doch tauchten später, zum Teil 200 Jahre nach Galland, die arabischen Manuskripte der erwähnten Geschichten auf, die mit den Erzählungen des Maroniten fast wortgetreu übereinstimmten. So fest fundiert war der orale Überlieferungsweg orientalischer Literatur bis an die Schwelle der Moderne. In Galands Fassung trat 1001 Nacht seinen Siegeszug an. Die bekanntesten Loblieder auf die große Sammlung haben gesungen Coleridge und Thomas de Quincey, der Opiumesser. In England Stendhal, in Frankreich Edgar Allan Poe, in Amerika. Andere Autoren haben Novellen und Märchen im Stil der arabischen Vorbilder geschrieben. Wilhelm Hauff in seinem Märchenalmanach Die Karawane oder Robert Louis Stevenson in seiner Novellensammlung New Arabian Nights. Als 1906 die erste deutsche Gesamtausgabe von 1001 Nacht erschien, schrieb Hugo von Hofmannsthal in einem einleitenden Aufsatz: Hier ist Buntheit und Tiefsinn, Überschwang der Fantasie und schneidende Weltweisheit. Hier sind unendliche Begebenheiten, Träume, Schwänke, Unanständigkeiten, Mysterien. Hier ist die kühnste Geistigkeit und die vollkommenste Sinnlichkeit in eins verwoben. Es war nicht falsch, stand aber noch im Bann des europäischen Orientalismus. Hofmannsthal fuhr fort: Es ist kein Sinn in uns, der sich nicht regen müsste, vom obersten bis zum tiefsten. Alles, was in uns ist, wird hier belebt und zum Genießen aufgerufen. Dabei beruhte die deutsche Übersetzung von Felix Paul Greve, die von Hofmannsthal eingeleitet wurde, nicht auf dem arabischen Originaltext, sondern auf der englischen Übersetzung des Schriftstellers und Forschungsreisenden Richard Francis Burton. Über diesen Burton, eine interessante Figur, hat Ilya Trojanow vor einigen Jahren ein Buch geschrieben unter dem Titel Der Weltensammler. Was Hofmannsthal las, war also die Übersetzung einer Übersetzung. Überdies entgegen den Behauptungen des Verlags eine gereinigte Fassung. 20 Jahre später folgte die Gesamtübersetzung von Enno Littmann, die dem heutigen Abend zugrunde liegt. Zu ihr hat der erwähnte Jorge Luis Borges, der in einem langen, gelehrten Aufsatz die Übersetzungsgeschichte von 1001 Nacht nachgezeichnet hat, angemerkt: Littmann übersetzt mit völligem Freimut. Die unaussprechlichsten Obszönitäten lassen seine Feder nicht stocken. Er übersetzt sie in sein gelassenes Deutsch. Er lässt kein Wort aus, nicht einmal die Worte, die tausendmal im Ganzen den Übergang von einer Nacht zur nächsten angeben. Er ist durchweg klar, lesbar, mittelmäßig. Er befolgt, wird gesagt, den Atemrhythmus des Arabischen. Wenn sich die Enzyklopädie Britannica keines Irrtums schuldig gemacht hat, ist Littmanns Übersetzung die beste von den im Handel befindlichen. Im Inselverlag ist sie in 12 Bänden auch als Taschenbuch zu erwerben. Am Ende der Erzählungen aus den 1001 Nächten steht die Geschichte von Harun al-Rashid und Abu Hassan, dem Kaufmann aus Oman. Harun al-Rashid, der 5. Kalif aus dem Geschlecht der Abbasiden, dessen Herrschaft in das ausgehende 8. Jahrhundert fällt, jener märchenhafte Beherrscher der Gläubigen, der nachts im Inkognito seiner Verkleidungen Streifzüge durch Bagdad unternimmt, gibt vielen Geschichten der Sammlung das Gepräge und er ist auch die bestimmende Figur der letzten Erzählung, die 12 Nächte in Anspruch nimmt und in der 1001. Nacht zu Ende geht. Mit ihr endet das einzige Hauptwerk der Literatur, das von einer Frau erzählt wird, die sich mit ihrer Intelligenz dem Manne als überlegen erweist. Das ist ja der tiefere Sinn dieser großen Sammlung. Sie macht aus dem Sultan, dem frauenmörderischen Blaubart, zuletzt einen menschlich und milde gestimmten Herrscher. Dabei darf man nicht vergessen, dass viele ihrer Geschichten aus älteren Schichten und matriarchalisch geprägten Kulturräumen kommen. Wenn heute von Seiten der islamistischen Fundamentalisten Bestrebungen im Gange sind, 1001 Nacht puritanisch zu reinigen, also die Erotik und die oft drastische Sexualität mit dem Zensurstift zu beseitigen, dann begreifen wir erst recht die weitherzige Toleranz, die dem großen Erzählwerk aus der Epoche der islamischen Hochkultur zu eigen ist. Die mütterliche Tiefenschicht erkennt man wohl nirgends stärker als in der großen Geschichte von der Schlangenkönigin, die zu den umfangreichsten der Sammlung gehört und in der sich jüdisch, christlich, muslimische Erzähltraditionen, auch Kosmologien und Eschatologien miteinander vermischen. Das kann hier im Einzelnen nicht ausgeführt werden. Aber wenn es einmal über die Schlangenkönigin heißt und sie sprach mit wohlberedter Zunge, dann scheint es fast, als halte sich hinter dem Menschengesicht unserer Erzählerin Scheherazade das ältere Geheimwissen der Schlangenkönigin verborgen. Diese wird in der nach ihr benannten Geschichte in Teile zerstückelt und Hajib, der von ihrem Fleisch isst, wird das Wissen über alle Dinge dieser Welt bis in die Sphären des Himmels und die Tiefen der Erde zuteil. Die zerstückelte Schlange kennen wir auch aus den Grimmschen Märchen und aus dem Mythos von Siegfried, der nach Genuss des Drachenblutes die Sprache der Vögel versteht. Sie ist das Symbol für die menschliche Sprache, die irgendwann in ihrer alten Einheit zerrissen wurde, während sie früher identisch war mit dem Strom der erlebten Zeit. Und etwas von dieser ursprünglichen Einheit der Sprache wird wiederhergestellt im Erzählen Scheherazades in ihrer viele Jahrhunderte und weite Erdenräume umgreifenden Sammlung von Geschichten, die alles enthalten oder vorspiegeln zu enthalten, was unter Menschen je geschehen ist.
Nun hatte Scheherazad in dieser Zeit dem König 3 Knaben geboren. Und als sie diese letzte Geschichte beendet hatte, erhob sie sich, küsste dann den Boden vor dem König und sprach zu ihm: O größter König unserer Zeit, im ganzen Jahrhundert einzigartig weit und breit, siehe, ich bin deine Magd. Und ich habe dich nun 1001 Nacht hindurch unterhalten mit Geschichten aus der Vergangenheit und lehrreichen Beispielen aus früherer Zeit. Darf ich jetzt an deine Majestät einen Wunsch richten und mir von dir eine Gnade erbitten? Der König erwiderte: Bitte, es soll dir gewährt sein. Da rief sie die Ammen und Eunuchen und sprach zu ihnen: Bringet meine Kinder. Jene brachten die Kinder in Eile. Es waren 3 Knaben. Einer von ihnen ging, der andere kroch und der dritte lag an der Brust. Und als sie nun bei ihr waren, nahm sie alle drei und brachte sie vor den König, küsste den Boden vor ihm und sprach: O größter König unserer Zeit, dies sind deine Kinder. Und ich flehe dich an, dass du mir den Tod erlässt, um dieser unmündigen Knaben willen. Wenn du mich tötest, so sind diese Kleinen ohne Mutter. Und sie werden unter den Frauen keine finden, die sie in rechter Weise erzieht. Da weinte der König und drückte die Knaben an seine Brust. Und er sprach: O Scheherazade, bei Allah, ich hatte dich schon freigesprochen, ehe diese Kinder kamen. Denn ich habe dich als keusch und rein, edel und fromm erfunden. Allah segne dich und deinen Vater und deine Mutter, deine Wurzel und deinen Zweig. Und ich rufe Allah zum Zeugen wider mich an, dass ich dich freigesprochen habe von allem, was dir schaden kann. Nun küsste sie ihm die Füße und freute sich über die Maßen und sprach zu ihm: Allah schenke dir ein langes Leben und mehre deine Majestät und deine Würde. Alsbald verbreitete sich die Freude im Schlosse des Königs und sie strömte auch durch die ganze Stadt. Jene Nacht zählte zum irdischen Leben nicht und ihre Farbe war weißer als des Tages helles Angesicht. Am anderen Morgen erhob sich der König, von Freude berückt und über die Maßen beglückt. Dann ließ er alle Krieger kommen und verlieh dem Wesir, dem Vater Scheherazads, ein prächtiges, kostbares Ehrengewand, indem er zu ihm sprach: Allah schütze dich dafür, dass du mir deine edle Tochter zur Gemahlin gegeben hast. Sie, die der Anlass war, dass ich mich vom Töten der Töchter des Volkes abgewandt habe. Und Allah hat mir durch sie drei Söhne geschenkt. Preis sei ihm für diese reiche Huld. Darauf befahl er, dass die Stadt 30 Tage lang geschmückt werden sollte. Und er gab Weisung, dass keiner von den Bewohnern der Stadt etwas von seinem eigenen Gelde ausgeben solle, sondern alle Kosten und Ausgaben sollten aus dem Schatze des Königs bestritten werden. So schmückten sie denn die Stadt in herrlichster Weise wie nie zuvor. Die Trommeln wurden geschlagen und die Flöten wurden geblasen und alle Spielleute trieben ihre Kurzweil, während der König reiche Gaben und Spenden an sie austeilte und den Armen und Bedürftigen Almosen gab und alle seine Untertanen, alles Volk seines Reiches mit seiner Huld umfasste. Und er lebte mit dem Volk seines Reiches in Glück und Seligkeit, in Freuden und Fröhlichkeit, bis der zu ihnen kam, der die Freuden schweigen heißt und die Freundesbande zerreißt.
Preis sei ihm, über den der Kreislauf der Zeiten keine Macht der Vernichtung hat, dem nie etwas von allem Wandel naht, den nie ein Ding von einem anderen Ding abwendet, der einzig ist, in sich vollendet. Und Segen und Heil ruhe auf dem Verkünder seiner Herrlichkeit, dem Auserwählten unter seinen Geschöpfen, unserem Herrn Mohammed, zum Herrn der Menschheit ausersehen, durch den wir zu Gott um ein seliges Ende flehen.